Radio. Harmonisch wird es heute. Ramon Schack traf sich mit Florian Warweg.
Und nun das Dossier.
Also ich habe immer eine journalistische Distanz, geradezu umstrittenen Kollegen natürlich. Man muss mal heute aufpassen. Das ist schon beim Thema, Florian. Du bist ja wirklich seit Anfang des Jahres, glaube ich, bei der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Also bist jetzt in ruhigere Fahrwasser abgebogen, nachdem du doch 4 Jahre bei der sehr quirligen, gesellschaftlich doch eher kritisch gesehenen Website Nachdenkseiten aktiv warst. Was hat sich jetzt eigentlich in deinem Berufsalltag geändert? Hat sich überhaupt was geändert?
Gute Frage. Genau, also seit Februar bin ich bei der Ostdeutschen Allgemeinen. Und im Berufsalltag, also was sich geändert hat, was ich auch durchaus als bereichernd wahrnehme und mir vielleicht auch ein bisschen bei den Nachdenkseiten gefehlt hat, ist, Nachdenkseiten sind ja überall in der Republik verbreitet. Das heißt, man ist eigentlich fast immer so aufs Homeoffice zurück und dieses Austausch in der Redaktion, auch irgendwie in einem breiteren ideologischen Rahmen, ist schon auch was durchaus, was ich als bereichernd wahrnehme. Genau, also das heißt, diese Eingebundenheit vor Ort in einem Redaktionsraum, 13. Stock am Alex, das ist schon mal was, was sich geändert
hat. Ein schöner Blick über die Stadt.
Ein schöner Blick über die Stadt, wer auf die Terrasse dann wiederum 18. Stock mal will, sagt Bescheid. Ansonsten, genau, es sind natürlich in gewisser Weise ein bisschen mehr Hierarchien in einem größeren Medienprojekt, auch verständlich. Und ansonsten würde ich sagen, im Verhältnis zu Nachdenkseiten, klar, ist es ein bisschen tagesaktueller, dadurch ist auch ein höherer Produktionsdruck, aber es sind jetzt auch alles Sachen, die ich erwartet und antizipiert habe, als jetzt nichts, was mich jetzt in der Hinsicht überrascht hätte.
Deine Rolle als Parlamentsjournalist bei der Bundespressekonferenz hat dich ja auch relativ bekannt gemacht, möchte ich behaupten. Hast du den Eindruck, dass diese Marke jetzt in der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung noch genauso hervorsticht, noch genauso schillert wie zu früheren Zeiten bei den Nachdenkseiten?
Gut, schillern ist auch, weiß gar nicht, ob man das so, ob ich das so teilen würde. Also klar hat man einfach bei erstaunlicherweise außer Thilo Jung und dann ich, beziehungsweise Nachdenkseiten jetzt die OAZ, kaum jemand diese die Bundespressekonferenz in der Form Kamera begleitet, abdeckt. Also dadurch gibt es einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ich würde jetzt sagen, reichweitenmäßig nimmt sich das, glaube ich, nicht viel. Sagt natürlich aber auch schon was aus. Zum einen über die doch durchaus relevante Reichweite, die die Nachdenkseiten sich erarbeitet haben, als einen der ältesten Online-Blogs und entsprechend auch Social-Media-Präsenz seit Anfang der 2000er. Und bei der Berliner Zeitung ist der Fokus halt eher auf der eigenen Seite, weniger Social-Media. Dadurch, aber die Sachen werden ja bei der OAZ und oft auch über die Berliner Zeitung ausgespielt, die dann schon wiederum eine größere Reichweite haben, jetzt was die Website basiert angeht. Deswegen würde ich sagen, nimmt sich das nicht viel. Und ich selbst kann das ja sozusagen auch, konnte es bei Nachdenkseiten, kann es jetzt auch bei der OAZ ja auch über meine eigenen Kanäle ausspielen. Deswegen würde ich sagen, nimmt sich das nicht viel.
Wie kommentiere ich die Reichweite? Viele waren.
Und da liegt man in der Gefahr, dass man auch manchmal immer provokant sein will. Also jetzt kritisch sein will, wo es vielleicht gar nichts Kritisches gibt. Hast du das schon mal bei dir erlebt? Oder dass man sagen kann, heute ist alles wunderbar, ich möchte Ihnen danken für die wunderbare Aufklärungsarbeit. Oder gibt es diese Gelegenheit selten, das zu tun?
Ja, also ich sehe deinen Punkt, aber ich würde sagen, die Regierung, die ich irgendwie letzte Legislatur von Merkel unter Hebestreit unter Scholz und jetzt die Merz-Regierung, das sind halt auch alles Regierungen, die ordentlich Vorlagen liefern. Ne? Also ich würde sagen, tendenziell könnte es das schon geben, weil klar, man macht Clips, von denen du auch willst, dass die angeschaut werden. Ganz so ist ja nicht. Ne? Deswegen stelle ich jetzt auch nicht unbedingt die Frage, die, glaube ich, mal die dpa gestellt hat. Ist auch schon ein paar Jahre her, wie viele Weihnachtsbäume die Ministerien aufstellen. Aber ich würde sagen, noch bin ich dieser Gefahr nicht ausgewichen. Also A, finde ich, ist auch Teil des allgemeinen, würde ich denken, so journalistischen Grundverständnisses tatsächlich, auch wenn das oft überbewertet wird, aber schlussendlich dann doch als vierte Gewalt- und Kontrollinstanz. Und da finde ich, das definiert sich über kritische Fragen und nicht über Gefälligkeitsfragen. Und noch würde ich den Anspruch an mich haben, dass ich jetzt nicht nur gefragt habe im Hinterblick, oh, das so ein bisschen aus so einem populistischen Ding heraus, sondern schon aus genuinem Interessensgewinn.
Auch wenn es schwerfällt zu glauben, gesprochen wird von einer feindlichen Umgebung.
Du bewegst dich hier weg hinter einer feindlichen Umgebung, kann man fast sagen. Du kommst dahin, die Vertreter auf der Regierungsbank natürlich sind dir gegenüber, sage ich mal, zumindest kritisch eingestellt oder on high alert, wenn sie dich sehen. Und aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die ja eigentlich nach der Beschreibung, die du sie gegeben hast, ihre Arbeit nicht richtig erfüllen. Also ich erlebe es ja auch so, wenn ich mir das angucke, dass die ja nur sitzen, mitschreiben und selten mal eine kritische Frage kommt. Du hast diesen Kollegen, wie hieß er noch? Alt? Ah, nee, Jung, der Thiel Jung erwähnt noch. Und da ist ja zum Beispiel auch, dass der ja auch früher diese Rolle eingenommen hat, aber jetzt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, ich verfolge es nicht regelmäßig, ein bisschen ruhiger geworden ist vielleicht, ein bisschen etablierter, ein bisschen angepasster.
Ja, also ich würde sagen, immer noch weniger angepasst als ein Großteil. Aber klar, bei Thiel Jung muss ich auch sagen, das war halt einer von zwei Journalisten neben Meißner vom Tagesspiegel, die sehr proaktiv eine Nichtzulassung für die Bundespressekonferenz betrieben haben. Und das finde ich.
Hinterlässt das keine Bitterkeit?
Bitterkeit nicht, aber ich finde es so ein bisschen so eine Obsession, die ich mir auch nicht ganz erklären kann mit mir. Also eigentlich könnte er auch souverän genug sein und denken, okay, soll der Warwick sein Ding machen, ich mache meins. Und dass er da aber immer wieder wirklich auch oft unter der Gürtellinie agiert, kann ich mir echt gesagt tatsächlich zumindest rational nicht erklären, aber müssen wir jetzt auch nicht ausführen.
Aber das bedeutet also, dass die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, du kommst ja morgens an, man setzt sich hin, da sieht man so kritische Blicke, mürrische Blicke oder wie, oder wärst du ignoriert, bist du Luft, wie, du grüßt wahrscheinlich die Leute nett, wie ist das denn so?
Ja, das ist sozusagen, wie die Leute stellen sich das vermutlich tatsächlich eher andersherum vor, aber der Faktor ist so, dass die Regierungssprecher ein durchaus freundlich grüßen, teilweise auch mal anlächeln, zumindest wenn die Kamera aus ist. Und wiederum bei den Kollegen ist schon so, da geht der Blick nach unten, also tatsächlich eigentlich fast keiner grüßt mich, ganz wenige Ausnahmen. Der Reuters-Kollege hat irgendwie ein paar Monaten angefangen, dann doch irgendwie ansatzweise zu nicken, aber insgesamt ist das schon nach wie vor ein Verhalten und das hat sich echt nicht geändert, egal bei welchem Arbeitgeber ich sozusagen, für welches Medienprojekt ich tätig war, das hat es auch seit ich bei der OAZ bin, nicht unbedingt geändert, dass man schon irgendwie gezeigt bekommt, hey, du gehörst ja eigentlich nicht dazu und Ketzer. Deine Art der Fragen sind auch unprofessionell, das wird auch immer versucht, so ein bisschen darzustellen und allgemein, und was ich jetzt aber geschildert habe, muss ich auch nochmal betonen, gilt echt ausschließlich für die deutschen Vertreter. Ja. Also es gibt ja auch zahlreich wäre ein großes Wort bei der Teilnahme größer Bundespressekonferenz, aber doch gibt es eigentlich regelmäßig immer Vertreter ausländischer Medien, Brasilien, Europa, auch Asien.
Und die sind lockerer sehen.
Und die sind total entspannt im Umgang, die reden auch mit mir völlig problemlos. Und von denen haben mir schon mehrere gesagt, dass sie total überrascht sind, wie wenig Solidarität es sozusagen im journalistischen Chor in Deutschland gibt und dass sie das in ihren Heimatländern ganz anders wahrnehmen. Auch in diesem Verhältnis Journalist versus Regierung oder Exekutive in dem Fall. Und das ist, glaube ich, was in Deutschland komplett unterschätzt wird. Diese extreme Nähe zwischen Journalismus und Politik, das fällt auch US-Journalisten oft auf und die machen das auch explizit, ist selten, also vielleicht in Österreich noch, aber ansonsten fallen mir wenige Länder ein, wo das so eng ist.
Nicht umsonst spricht man vom österreichischen Operettenstaat. Wie ist's draußen im Land?
Mir geht's immer so, dass ich dann merke, so draußen im Lande, wie die Politiker sagen, die Menschen draußen im Lande, ob nun im tiefen Westen oder im tiefen Osten, Norden, Süden, dass dort ein ganz großer Gesprächsbedarf herrscht bei vielen Leuten. Und dass es ein absoluter Irrtum ist, zu glauben, die geistige Potenz findet sich nur in den Metropolen oder hier spielt die Musik sozusagen. Hier spielt wahrscheinlich die Musik, hier sind die Institutionen. Aber ich habe den Eindruck, dass man selbst in entlegenen Landstrichen sehr reflektierte Menschen trifft, die manchmal viel schlauere Sachen sagen, als die man sie im politischen Berlin hören würde. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ähnlich. Ich war vor zwei Wochen erst auf so einem Vortrag in Wuppertal oder bei Wuppertal und dann in Aachen. Und also die Beobachtung würde ich teilen. Also ich mache das auch echt gerne, weil man dann, man ist ja selbst jemand mit unseren Biografien, wo man jetzt nicht total nah an der Macht ist, aber du bist natürlich trotzdem so ein bisschen in dieser Berliner Blase. Und da mal rauszukommen und zu sehen, wie nimmt man das wahr im Ruhrpott oder in Leipzig oder Halle. Und selbst da sprechen wir noch von relativen Metropolen. Ne? Also wenn wir da noch mal ein bisschen, das hatte ich für die Nachdenkseiten öfters, das waren eher so, die haben ja diese Nachdenkseiten-Gesprächskreise, das waren dann wirklich Limburg, also wirklich eher klein, mittlere Städte. Und das war teilweise total erstaunlich. Also A, was für eine lebendige Diskussionskultur Und dann natürlich ist die Blasenbildung viel schwieriger. Das heißt, Richtig. Die müssen sich viel stärker auch im Freundeskreis mit unterschiedlich denkenden, agierenden, wählenden Menschen austauschen oder zurechtkommen. Und das macht was mit der Diskurs- und nachher, vor allem mit der Diskurs- oder Diskussionskultur.
Also hältst du es für notwendig für einen Journalisten oder Publizisten, was immer du sein möchtest oder bist, dass man immer wieder Bodenhaftung hat auch, dass man mal aus dieser Blase rauskommt, nicht nur jeden Abend auf Empfänge geht oder auf Geburtstagsfeiern von Künstlern, sondern dass man auch wirklich mal wieder so raus auf die Datscha fährt oder mal.
Vor allem raus auf die Datscha. Wobei auch raus auf die Datscha im Brandenburg
hilft. Ist ja auch eine Blase, ne? Aber ich würde schon sagen, es ist wichtig auch, dass man auch aufnehmen muss, Stimmung aufnehmen muss und sollte und auch verstehen, wie die Leute eigentlich ticken.
Unsere Sprechenden ticken harmonisch.
Deine Frage, könnte man eigentlich sagen, ist total banal.
Ja, stimme ich doch mal zu.
Hat denn die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, die doch mit einem relativen Aufsehen vor einigen Monaten auf die Bühne kam, hat sie denn ihre Ansprüche erfüllt? Wie nimmst du das wahr? Also, dass sie bei Ostdeutsch, dass sie ein Sprachrohr der Ostdeutschen geworden ist, die politisch-gesellschaftliche Realität Ostdeutschlands widerspiegelt. Nimmst du das so wahr? Oder, ich meine, du bist natürlich angestellt, nimmt man wahrscheinlich das so wahr, aber hast du den Eindruck, das ist der richtige Weg oder könnte man was verbessern? Oder wie siehst du das?
Also ich würde schon sagen, dass, es ist wichtig, diesen Anspruch zu formulieren und umzusetzen. Ja. Und da muss man sagen, gehört dem Initiator durchaus schon auch der Chapeau gezogen. Und das Team selbst, das besteht ja auch tatsächlich fast nur aus Ostdeutsch sozialisiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, um so eine Oststimme formulieren zu können.
Also jetzt in den Ländern sind überall junge Ostdeutsche eingestellt worden.
Ja, also nicht nur junge, da sind auch durchaus reife, langjährige Journalisten. Aber genau, es gibt ja eine Redaktion in Dresden, das ist die größte. Dann gibt es noch einen MacPom und dann ist eine ganz kleine noch in Sachsen-Anhalt.
In Magdeburg, in deiner Heimatstadt.
In Magdeburg, meiner, wenn du so willst, Heimatstadt. Ja. Also ich fühle mich da durchaus verbunden, aber ich bin halt mit 11 weg in den Goldenen
Westen. Darauf kommen wir gleich noch erstmal.
Und genau, also dadurch gibt es eine Verbundenheit, aber gleichzeitig, wie gesagt, war es auch beschränkt auf die ersten, ich mache es jetzt anders, 11 Jahren meiner Sozialisierung. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, deswegen würde ich sagen, und das brauchst du, glaube ich, auch Leute mit einer Ostsozialisierung, und das merkst du auch bei jungen Kollegen in ihren Mitzwanzigern, das ist jetzt auch eine Binse, aber wo du einfach merkst, diese, die in der DDR sozialisierten Eltern etc., das macht was. Du hast einfach einen anderen Blick, du hast auch viel gebrochenere Lebensläufe oft in deiner eigenen Familie und das macht was mit einem. Und dem würde ich sagen, kommt die OAZ, wird dem durchaus gerecht in dieser expliziten Berichterstattung über Ostdeutschland.
Bevor wir auf deine eigene ostdeutsche Sozialisation zu sprechen kommen, nochmal zu deinem Beruf. Du machst ja immer so einen Eindruck, das ist alles so optimistisch und positiv, so selbstbewusst. So geht es mir zumindest. Gleichwohl leben wir in Zeiten, wo doch manche Leute behaupten, das Meinungsklima wird immer enger, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. In der Tat gibt es ja auch Gesetzesnovellen und Pläne der Regierung, auch der EU-Kommission, kritischen Journalismus ein bisschen ins Abseits zu stellen oder gar ganz zu. Wir haben die EU-Sanktionen von Kolleginnen und Kollegen, du hast die ja auch schon eingesetzt für einige. Macht das dir, erfüllt das nicht manchmal mit Angst, mit Sorge, was so auch in der Zukunft auf uns zukommt, auf dich als Individuum, als auch auf uns als Gesellschaft? Oder lächelst du das so weg? Ist alles optimistisch in deinem Weltbild?
Nein, also in gewisser Weise von meinem Typus her ist glaube ich, gibt natürlich auch andere Seiten, aber ist das, glaube ich, schon eine Stärke von mir, dass ich das in gewisser Weise nicht ignoriere, aber weglächeln kann und so ein bisschen auf Distanz halten. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen als naiv bezeichnen, je nach Beobachter. Aber natürlich macht es was mit einem und man lebt ja in dieser Welt auch nicht alleine. Ne? Du hast natürlich irgendwie, du hast einen Freundeskreis, du hast eine Familie und die sehen das teilweise natürlich auch kritischer und auch mit mehr Angst behaftet als ich selbst. Mhm. Aber auch das macht ja was mit einem. Und ich würde jetzt behaupten, zum Beispiel die Sanktion gegen Hüseyin Doğru, wo dann auch klar war, es traf dann auch seine Frau, trifft dadurch natürlich mittelbar seine Kinder. Das ist ja durchaus ein bewusst gesetztes Zeichen. Und selbst wenn man selbst total selbstbewusst damit umgeht, aber dann
ist
deine Frau
Wolke.
Oder dein Kind sagen, Papa, was machst du denn da? Dadurch sozusagen hat das schon etwas, wo man dann auch abwägen muss.
Bestrafe eine, ziehe Tausende, sagt Mao Zedong.
Und das hat ja nicht nur der gute Mao so gesagt, sondern es gab ja auch eine relativ bekannte Szene in der Bundespressekonferenz, wo der Vertreter vom Auswärtigen Amt gesagt hat, Herr Warwick, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das so darlegen, diese Sanktionen, denn jeder sollte wissen, was ihm droht, wenn er das bestreitet. Referenz auf Hüseyin Doğru, den sie dann als Desinformationsakteur benannt haben, statt und ihm sozusagen seinen Journalistendasein abgesprochen haben. Und das fand ich war eine relativ explizite Drohung.
Grundsätzlich bedrohlich finde ich die Redewendung, was macht das mit einem, von Florian Warweg mehrfach verwendet. Wo kommt sie wohl her? Ich erfahre nach Recherche, sie stammt aus der modernen Psychotherapie, ist der Psychologisierung der Alltagssprache zuzurechnen. Diese Redewendung führt zu Sprachkritik, an der ich mich an dieser Stelle anschließen möchte. Die Musik passt bestens auch zum Thema Sachsen-Anhalt.
Magdeburg. Sachsen-Anhalt ist ja jetzt in aller Munde. Die bevorstehenden Landtagswahlen im September sind ja nicht nur ein regionales Ereignis, sie sind ja ein bundespolitisches Ereignis und haben sogar internationale Strahlkraft. Mhm. Der phänomenale Aufstieg der AfD dort und nicht nur dort, aber dort besonders. Glaubst du eigentlich, das ist halt ein Mittel, um jetzt Ostdeutschland noch mehr auf die Agenda zu bringen, die AfD-Erfolge? Das ist eigentlich gut, dass man sich mehr auf Ostdeutschland bezieht? Oder ist das eher, dass du da die Sorge siehst, ach nee, der wird außer schon wieder so gebrandmarkt, ne? Nicht nur als hier, was weiß ich, als Bonjour Tristesse, sondern auch noch rechts und reaktionär und russlandtreu. Wie siehst du das? Also steckt in dieser politischen Entwicklung, die ja viele mit Sorge sehen, auch die Chance für eine Neudefinition? Oder ist das alles Quatsch, was ich sage, weil es eigentlich im Westen genauso ist? Was würdest du sagen?
Ja, also im Westen ist, glaube ich, nicht genauso, weil ich, glaube ich, auch die Gründe, die sind natürlich divers, wieso AfD gewählt wird, ist natürlich schon so eine gesamtgesellschaftliche Malaise, auch mit der politischen Kaste, aber sozusagen die Diffamierung des Ostens seit 1990 und auch Marginalisierung, also politisch wie auch wirtschaftlich, da hat sich, glaube ich, tatsächlich was angestaut und egal wie man es bewertet, scheint die AfD die einzige zu sein, die in der Lage war, das zu kanalisieren, so dass das tatsächlich also ich teile das nicht ganz, aber viele sagen ja auch, das ist jetzt sozusagen so ein neuer Bruch, ein also neues 89 oder neues 1919 fände ich komplett over the top, aber nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, was, dass man im Osten merkt, mit der AfD kann ich dem westlichen, westdeutschen Establishment am meisten ärgern. Schaden. Ja, richtig, ja. Und dazu hat die Brandmauer ja auch nochmal massiv beigetragen, meine eigene Wertung. Deswegen ist, glaube ich, worauf ich hinaus wollte, die Grundmotivation ist, glaube ich, trotzdem nochmal eine andere und systemhinterfragender in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Mhm. Was das dann mit Ostdeutschland macht, ist schwer zu sagen. Ne? Also, dann, ich weiß auch, dass ich komme ja wiederum, und ich lebe in Neukölln, Großteil meiner Freunde haben im Zweifel Migrationshintergrund und die gucken tatsächlich eher mit Sorge auf die, also nicht ausschließlich, aber. Auf die Machtergreifung der AfD, zumindest auf Bundesebene. Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist noch okay. Und ja, also es ist schwierig, ne? Also man selbst ist davon natürlich nicht ganz so betroffen von diesen Ängsten, außer, klar, okay, auch familiär und so unter Umständen dann doch. Aber noch sehe ich das, auch wenn es mir nicht politisch gefallen mag, aber in irgendeiner Form ist es schon, glaube ich, wir sehen das viele als vielleicht auch zutiefst frustrierten Emanzipationsprojekt. Mhm. Ne? Und wie man damit umgeht, finde ich auch durchaus schwierig zu sagen. Aber 40% der Wähler kannst du nicht ignorieren. Das sagt auch was über die Stärke der AfD, aber umso mehr über die Schwäche der restlichen Parteien und der allgemeinen gesellschaftlichen Verfassung. Und da müssen wir einfach schauen, wie sich das in Sachsen-Anhalt entwickelt. Ob es tatsächlich die AfD ist da schafft, eine Regierung zu stellen und dann tatsächlich zu schauen, ob dann tatsächlich ähnliche Dynamiken sich entwickeln wie bei den Grünen irgendwie in 90ern oder bei der Linken, wenn wir etwa in Berlin denken, also diese Einhegung in die Institutionen. Da tue ich mich jetzt, würde ich mich jetzt schwer tun, das irgendwie zu beurteilen.
Ich habe zu fragen, was macht es mit den Ostdeutschen, was macht es mit den Schweden? Was macht es mit der AfD? Was macht es mit diesem Dossier?
Ich meine, das Erstaunliche bei der AfD ist eigentlich, dass sie ja total heterogen ist in vielen Fällen und sie es aber irgendwie schafft, das bisher noch nicht nach außen zu tragen. Ne? Ja. Da hast du natürlich auch einen relativ krassen Ost-West, das hast du ja gerade angesprochen, also ein Großteil der Westverbände sind durchaus transatlantisch. Ja. Ja, ja. Ist halt, wie du sagst, so CDU, CSU Gauland der 80er. Ja. Gauland war ja auch lange ein hoher CDU-Kader in Hessen. Und auch ein wie hieß er damals noch, Koch.
Ja.
Da der hessische
und Kanter MP, Hessen, ja, das waren diese.
Die Leute, die wären heute rechter Rand der AfD im
richtig,
Zweifel.
Richtig, ja.
Also das sollte man tatsächlich nicht vergessen, wie die CDU auch noch, also dadurch natürlich hat dieser ja, das würde ich schon teilen, dass Merkel sozusagen in allen Anführungsstrichen Linksrucks eigentlich albern, aber die CDU stärker in so eine liberale Mitte geführt hat und das hat dann natürlich zu den entsprechenden Abfällen der Ränder geführt oder zumindest dieser Unzufriedenheit mit der Ausrichtung der Merkel-CDU. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass gerade bei außenpolitischen Themen sieht man das ja, ne? Die ist transatlantisch in fast allen westdeutschen Landesverbänden der AfD, auch durchaus wirklich krasse russophobe Ausfälle, die man sogar, glaube ich, bei anderen Parteien in der Ausprägung nicht finden wird. Und das heißt schon einiges, wenn man auch hört, was führende Grünpolitiker mittlerweile in Bezug auf Russland äußern. Oder allgemein die Russen wirklich in der kompletten Generalisierung. Israel-Palästina war auch ein spannendes Thema, wo die Ostverbände einen viel kritischeren Blick hatten auf das Vorgehen von Israel in Gaza, als die meistens dann doch eher pro-Israel argumentierenden westlichen...
Pro-israelische Regierung, möchte ich sagen.
Ja, pro-israelische Regierung.
Guter Hinweis. Weil ich sage es immer deshalb, weil wenn man sich selbst unterstellt, man sei da anti-israelisch, das ist ja, man kann ja durchaus sich auch beziehen auf israelische Kritiker der Regierung, die ja hierzulande auch schon teilweise als Antisemiten gebrandmarkt werden, wenn sie Veranstaltungen machen. Wir hatten Moshe Zuckermann hier mal zu Gast, der hat auch schon solche Erlebnisse gehabt in Deutschland. Also es ist schon
unglaublich. Kurzer Exkurs, aber das ist wirklich, wo ich denke, wenn irgendwie so, dann tatsächlich die deutschen Kartoffeln irgendwie bei CDU, FDP und Grünen, jüdischen Deutschen erklären sie seinen Antisemiten, also entweder jüdische Stimme oder so, da denke ich mir so, das ist dermaßen
das Zeitalter der Idiotie, also es ist wirklich schon absurd.
Ich habe noch zu fragen, sollten Teile Ostdeutschlands irgendwann eigene Wege gehen wollen, was macht das mit Ramon und Florian? Was macht das alles mit uns? Und was hat das, was es mit uns gemacht hat, mit Ihnen gemacht? Vorhang.
Das Dossier.
Vorgangsschließung russisches Haus zu Berlin. Nunmehr zwei Petitionen auf change.org, angeregt von Alexander von Bismarck. Die erste erhalten 6403 Unterschriften, die zweite 9801. Morgen Demonstration vor dem Gebäude in der Berliner Friedrichstraße, angeregt vom BSW. Dort sprechend Alexander King, Katrin Schülein vom Theater Ost, Sylvain Dagdelen und andere. Interessantes sprach gestern Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Aus der Geschichte der eigenen Publikation.
Ich muss auch dazu sagen, Kompakt, also in seiner Anfangszeit, nämlich in den Jahren 2011 bis 2014, haben wir regelmäßig dort Veranstaltungen gemacht. Wir haben nämlich die aktuelle Ausgabe da vorgestellt. Und irgendwann hat das russische Haus zu uns gesagt, wir wollen das nicht mehr. Ihr als Kompakt könnt keine Veranstaltung mehr machen, tut uns leid, aber wir wollen nicht, dass uns Deutschland, die Bundesregierung auslegt, wir würden das russische Haus benutzen, um Medien wie Kompakt oder ähnlichen Parteien die Möglichkeit zu geben, gegen den deutschen Staat zu polemisieren.
Sehr gut, fasst hier Elsässer das Agieren des russischen Staates zusammen. Zurückhaltung, Berechenbarkeit, Vorsicht. Ich meine aber, es ist Zeit zu erkennen, dass man so gegenüber dem Westen nicht bestehen kann. Einem Westen, der rücksichtslos und brutal vorgeht und auch vor härtesten Kriegen nicht zurückweicht.
Deutschland schreckt ab.
Was in der sichtbaren Radikalität sicherlich auch Beobachter in Russland überrascht.
Die Bundesregierung setzt die Unterstützung der Ukraine mit langem Atem fort. Wir sind heute ihr stärkster Unterstützer, nicht nur um den Krieg zu verlängern.
Grundgesetz 2+4 Vertrag, ein völkerrechtlicher, der sich mit der deutschen Einheit befasst, scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Forderungen nach dessen Aufkündigungen werden nun lauter in Russland. Auch ich würde kommentieren, sollte die russische Föderation ihre Positionen wahren wollen, wäre Handeln geboten. Einbestellte Vertreter der deutschen Botschaft, es berichtet die Tagesschau. Der Vizechef des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, zitiert von dieser deutschen Nachrichtenseite, Zitat, sie verdienen einen direkten Schlag gegen alle deutsche Produktionsstätten für Militärtechnik. Er äußert sich bei Telekilogramm. Die Tagesschau erklärt, gemeint Rüstungsbetriebe, die für die Ukraine arbeiten, aber durchaus auch einige andere Orte in Berlin. Interessant, dass deutsche Medien darauf verweisen, dass es für die Vorwürfe gegen Russland kaum Beweise gibt.
ARD und ZDF singen heute aus IFR.
Brillant widerstand Markus Frohnmeier, außenpolitischer Sprecher der AfD, der Hetzerei eines sogenannten ZDF-Journalisten im Morgenmagazin.
Nein.
Eher in Auflösung, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Drei weitere Abgeordnete verlassen das BSW Thüringen, gründen eine neue Partei. Begründet wird laut dpa mit dem Kurs des BSW-Bundesvorstands.
Sarah kommt.
Sehr passend für die kommenden Wahlen, bei denen wohlgeneigten BSW-Wählern zu raten ist, andere scheitern zu lassen. Festgestellt am Donnerstag, den 3. September 2026. Hier ist die kleine Audiodatei.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, beste Svetlana. Das Golfemirat Kuwait hat einen neuen iranischen Luftangriff auf sein Staatsgebiet gemeldet. Iran erklärt eine Antwort auf die Verbrechen der USA. Generalmajor Mohsen Rassei erklärt den USA auf X. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, Zitat, mit diesem verzweifelten Herumstrampeln werden sie nicht aus der Tiefe der Hölle herauskommen, die sie sich selbst geschaffen haben. Es geht doch nichts über ein freundliches Wort.
Freundliches Wort ist ein Schlüssel zum Glück.
Rennen mit Schlagermaja Katrin Fritsche. Der iranische Außenminister Araghchi bekräftigt Irans entschlossene Unterstützung für Palästina. Unter der Straße von Hormuz liefen zwei Tanker auf Minen. So westliche Medien IRNA dazu mit einem Zitat der Revolutionsgarde. Zwei völkerrechtswidrige Öltanker durch Minenkontakt explodiert und gestoppt.
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Nun ja, beste Svetlana. Peru bricht diplomatische Beziehungen zu dem Iran ab. Israel plant nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz die Umsiedlung von Gazas Bevölkerung. Katz erklärt, die USA müssten allerdings erklären, wohin. Es berichtet der ORF, auch von Donald Trump selbst. Dieser erwägt die Umbenennung der Straße von Hormuz. Sicher nicht in Karl-Marx-Allee. Schon sehr verrückte Meldungen.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Es reicht das Hören, liebe Svetlana. Donald Trump droht mit weiteren Angriffen. Die internationale Atomenergiebehörde erklärt, es berichtet der ORF, 73 Tonnen Uran aus der Ära Assad wurden in Syrien sichergestellt. Wladimir Putin erklärt auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, das Potenzial der Vereinten Nationen sei noch nicht ausgeschöpft, der globale Süden und Osten sollten besser repräsentiert werden. Auch erklärt er, die Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit wird zentrale Kraft in Eurasien. Am Rande des Gipfels warnt er den armenischen Regierungschef Pashinyan. Die Entscheidung, der EU beizutreten, bedeutet automatischen Austritt aus der Eurasischen Wirtschaftsunion. Er regte ein Referendum an. Alexander Lukaschenko bei besagtem Gipfel. Massive militärische Aggression ist demonstrativ zurückgekehrt. Island lehnt einen Beitritt zur EU deutlich ab. Polens Regierungschef Donald Tusk hat beim alljährlichen Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen 1939 die Solidarität des Westens mit der Ukraine eingemahnt. Sehr interessante Geschichtsverdrehung.
Give us a credit.
EU prüft Anträge auf Finanzierung von Patriot-Raketen für die Ukraine. Belgien wendet sich gegen die Nutzung eingefrorener russischer Vermögen. Und in der Ukraine gab es eine Schießerei zwischen Geheimdiensten. Der ORF berichtet, Zelensky wäre wütend.
Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden.
Meldungen aus Dänemark. Auch dort russische Sabotagepläne aufgedeckt.
Ohne Mumm und Männerherz.
Und Männer in Dänemark über 55 Jahren haben künftig keinen Anspruch mehr auf Fruchtbarkeitsbehandlungen.
Das Problem sind Männer.
ORF berichtet 9 Verletzte nach einer Flüssigkeitsattacke auf einen AfD-Stand. Das Ganze in Bad Kreuznach. News publiziert INSA-Umfrage Sachsen-Anhalt. AfD 43%, CDU 22%. Und der MDR berichtet, wie die Landtagswahl bei unter 18-Jährigen wäre. Hier läge die Linke deutlich vor der AfD. Der Kindergarten MDR publiziert hier wohl seine eigene Wahlpräferenz.
Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute. Das könnte passieren.
Für das intellektuelle Niveau wäre es ein Segen. Probleme hat Lionel Richie. Laut dem US-Portal TMC wurde er nach einem Konzert in eine Klinik eingeliefert, liegt wohl auf einer Intensivstation.
Herzlich willkommen im meteorologischen Herbst 2026.
Im Süden geht's nochmal Richtung 30 Grad, sonst nass und kühl. Die Zweiteilung hält an.
Wie scheiße haut Karten denn?
Tendenz wechselhaft.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.